Square Talks, unser Podcast mit den Personalities und Artists in Residence. Willkommen bei Square Talks. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Sie ist Soziologin, Autorin, Moderatorin und Podcasterin und Rassismusexpertin. 2024 ist ihr Buch «Was ich dir nicht sage» erschienen. Darin setzt sie sich intensiv mit ihrer persönlichen Geschichte und den Strukturen von Rassismus auseinander. Und heute ist sie als Artist in Residence am Square zu Gast. Herzlich willkommen, Anja Glover.
Ja, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Danke. Genau. Ich freue mich sehr, hier zu sein, weil ich war noch nie Artist in Residence und das ist eines meiner Ziele.
Ja, nächste Woche kommt Tim Melzer, da stehst du in einer. Bist du ein gutes Gegengewicht, sagen wir es mal so. Ja, mit uns am Tisch sitzt Tim Kramer, Intendant des Square, und ich bin Corinne Redener, ebenfalls vom Team Square. Anja, du hast ein, sagen wir, sehr süffiges, sehr intensives Buch geschrieben. Das hat auch damit zu tun, dass du alles in der Du-Form schreibst. Man fühlt sich also, Frau fühlt sich sehr angesprochen. Dein Buch ist dreigeteilt oder in drei Bereiche geteilt: Verletzung, Identität und Heilung. Und du hast das im Selbstverlag rausgegeben und es wurde zum Bestseller. Mhm. Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Liegt es an deinem Ton und dem Thema zur richtigen Zeit oder was ist deine Erklärung?
Ja, ich glaube, Bestseller, und darüber gibt es andere Bücher, aber ich glaube, Bestseller werden nicht einfach so wegen des Werks zum Bestseller, sondern auch wegen den Strukturen. Und meine Voraussetzungen waren nicht so gut, weil ich eben keinen Verlag hatte oder keinen gefunden habe. Aber es brauchte natürlich trotzdem ein großes Feld, eine große Community. Es brauchte trotzdem viele Menschen und Medien, die darauf aufmerksam werden und sich dafür interessieren. Und das hat auf jeden Fall geholfen für den Bestseller. Und dann hoffe ich natürlich auch aufgrund des Textes, so wie ich ihn geschrieben habe, und der Thematik, die einfach genauso wichtig ist heute, wie sie 2020 und noch 30 Jahre davor war. Aber eben Bücher und Bücherveröffentlichungen hängen auch immer sehr fest von den strukturellen Gegebenheiten ab.
Ja, es ist ja also denkwürdig, wenn man so sieht, was sonst für Bücher publiziert werden bei irgendwelchen random Verlagen, dass dein Buch, was wirklich so wichtig ist, keinen Verlag gefunden hat. Warum?
Also es gab ganz unterschiedliche Absagen. Einerseits ist es natürlich so, dass Verlage sehr viele Manuskripte erhalten. Ich bin eine Neuautorin, das heißt, man kennt mich nicht als Schreibende in diesem Sinne und das ist schon mal keine so gute Voraussetzung. Und dann gab es aber natürlich eben auch Absagen wie, wir haben jetzt schon über dieses Thema gesprochen, wir hatten auch schon eine schwarze Frau und zwei davon, das wären dann eine zu viel. Ich habe in keinem klaren Genre geschrieben und das ist, gestern war ich bei einer Schule und dort wurde das auch diskutiert, in welche Genre passt das Buch und ja, es passt eben in keine klare Kategorie und das ist für Verlage ungewohnt und passt dann eben nicht in die Struktur.
Also die Frage, was ist es? Ist es Literatur? Ist es ein Sachbuch? Was wäre es für dich?
Ich glaube, für mich ist es einfach ein Buch und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man als Mensch durch die Gesellschaft geht, die sowieso nicht in Kategorien passt oder die immer irgendwie außerhalb mit dabei ist, dass wir auch ein bisschen freier sind im Kreieren und das habe ich mit dem Buch machen können, also eben nicht in diesen Kategorien zu denken. Es ist ein Sachbuch, würde ich sagen, aber es hat literarische Züge, es hat Autobiografisches mit drin und es sind ja auch unterschiedliche Stellen, also unterschiedlich geschriebene Stellen und eben es hat unübliche Formen wie das Du, die Du-Ansprache habe ich vorhin selber auch noch nicht gekannt.
Ja, magst du erklären, wie du dich entschieden hast zu dieser Du-Ansprache, die ja schon, das macht richtig viel mit einem, wenn man das Buch liest, weil man ist es sich echt auch nicht gewohnt, dass man ständig so angesprochen wird und du sagst ja schon klar, du bist nicht gemeint, sondern es ist ein sehr allgemeines Du. Wieso hast du dich dafür entschieden?
Ja, vielleicht zuerst die Gegenfrage, was hat es denn mit euch gemacht, als ihr es gelesen habt?
Ja, also ich war stellenweise ziemlich angepisst. Dachte ich so, was sagt jetzt die mir? Ich bin doch
die sich so auseinandersetzt und Feminismus und so. Mhm. Man versucht sich ja dann Mühe zu geben und du hältst einem dann so krass den Spiegel vor. Und dann ist man, oder ich war zumindest im ersten Moment manchmal wirklich so ein bisschen, genervt nicht, weil ich habe es einfach, ich verstehe dich so gut, was du sagst. Mhm. Und oft habe ich dann auch gedacht so, ja, aus einer weiblichen Perspektive verstehe ich sehr vieles, was du sagst. Und dann ist mir aber immer wieder in den Sinn gekommen, ja eben, ich bin ja quasi weiß-weiblich und habe vielleicht nicht diverse Diskriminierungs- oder Marginalisierungserfahrungen gemacht wie noch andere. Das ist schon etwas, man gewöhnt sich dann auch ein bisschen daran. Mhm. Und ich habe es vor allem ziemlich gefeiert, weil viele andere Bücher nicht so viel mit mir machen. Okay. Und ich habe das eigentlich sehr geschätzt, dass ich immer wieder mal geklatscht und geflucht habe. So okay. Das war schon schön.
Ja, ja. Toll. Ja, also ich glaube, warum habe ich das gewählt, ist, der Grund ist, dass ich in meinen Workshops einfach immer merke, dass Menschen das Thema von sich abweisen möchten. Also es anderen Zeitepochen, anderen Menschen, anderen Körpern zuweisen möchten, anderen Momenten. Und dass mein Ziel es eigentlich immer war, zu zeigen, dass es eben alle Menschen betrifft und alle Menschen auch was angeht. Und dass du machst das ein bisschen unumgänglich. Also alle Personen, die sich ein bisschen angesprochen fühlen, tun das wahrscheinlich auch aus einem Grund. Und das hat irgendwie anders gar nicht funktioniert. Und die Du-Form war aber auch was, das mir die Verlage nicht empfohlen haben, oder empfohlen haben, wegzustreichen. Und ich habe da mal ein bisschen rumprobiert und dann habe ich sehr schnell gemerkt, es geht nicht ohne. Also es macht irgendwie keinen Sinn, wenn das Du nicht mehr da ist. Und es ist aber auch ein bisschen aus einer Wut entstanden, weil zu duzen ist ja in diesen Verhältnissen, in denen ich gearbeitet habe, nicht immer so angesehen. Und darum ist auch mit meiner inneren Stimme entstanden. Also teilweise habe ich innerlich solche Dialoge geführt, also dass ich innerlich in Du-Form geantwortet habe, obwohl ich mit der Person per Sie war. Also es hat auch einfach gut getan, Menschen direkt das anzusprechen.
Auch eine gesunde Form des Othering vielleicht, dass man es irgendwie so...
Ja, vielleicht, ja. Und es ist auch, das Du ist ja auch, wenn man ganz genau hinliest, es kommt ja wirklich überall vor. Also ich selber spreche mit meinem Spiegelbild in einer Szene und spreche auch mit dem Du. Also in mir ist es auch drin. Und darum geht es eigentlich wirklich. Es betrifft alle.
Wie ist denn dieser Schreibprozess verlaufen? Bist du einfach hingesessen und hast das in einem Schnorz pro Kapitel oder war das ein Kampf? Also ich meine, Schreiben ist ja auch Schmerz und ich denke, in deinem Fall war sicher auch eine Erfahrung. Wie muss ich mir den Prozess vorstellen?
Also ich habe die Texte, sind auch ein bisschen gesammelt von Texten, die ich schon lange geschrieben habe in meiner Jugend als Tagebuch, aber auch in meiner Masterarbeit, in wissenschaftlichen Arbeiten, und das habe ich so ein bisschen zusammengetragen. Und das Schreiben alleine war keine große Anstrengung. Also das fiel mir relativ leicht. Die Anstrengung war wirklich das Publizieren, das Überarbeiten des Textes, die Fragen auch, also die Unsicherheit. Wenn kein Verlag das Buch will, dann ist es schwierig, trotzdem davon überzeugt zu bleiben und dann eben das Ganze auch rauszugeben. Also das waren die schwierigen Momente und vor allem auch das Zeitfinden, um den Text zu schreiben.
Ja, ja. Wie ist es denn, du hast dich ja bewusst entschieden, sehr viel auch von dir selber preiszugeben. Und wir kennen das in vielen Diskussionen, wenn es um Diskriminierung und marginalisierte Gruppen geht, dass die strukturelle Analyse alleine, das Fachliche reicht nicht. Nein, es muss dann immer noch eine persönliche Anekdote oder so irgendwie damit garniert werden, damit man es dir dann auch wirklich glaubt. Mhm. So wie fein bist du heute noch mit dieser Entscheidung, so viel von dir geteilt zu haben?
Ich glaube, der Vorteil beim Schreiben und Podcasten auch, ist ja, dass wir das Publikum nicht direkt sehen. Also es ist eigentlich eine sehr isolierende oder sehr private Angelegenheit. Mhm. Und man erfährt das dann eher, wenn man die Zahlen sieht von den Menschen, die es gelesen haben, oder die Kommentare. Aber mir ist, glaube ich, bis heute nicht ganz bewusst, wie viele Menschen vieles jetzt über mich wissen. Und zudem glaube ich aber auch ganz fest, dass das auch was ist, das ich lange nicht tun sollte. Also ich bin eher so erzogen worden, vor allem auch von meinem Vater, dass wir Dinge zurückhalten, uns nicht, nicht zu privat werden, nicht alles preisgeben. Und für mich war das immer eine Befreiung, einfach mich ganz ja, quasi hinzustellen und einfach zu sagen, wie es halt ist. Und ich habe fast das Gefühl, dass ich dadurch weniger verletzlich bin, weil ich ja ohnehin schon alles gesagt habe. Also kann auch nichts irgendwie gefunden werden oder auf mich zurückgeführt werden. Und natürlich ist es aber nicht okay, dass viele Menschen das immer wieder tun müssen, damit geglaubt wird. Also das sollte sich auf jeden Fall ändern in Bezug auf alle Diskriminierungsformen. Aber ich weiß auch selber, dass ich sehr gerne persönliche Berichte lese und dass es mich halt einfach auch mehr berührt, wenn ich von der Person lese, die Dinge erfahren hat.
Du beschreibst das ja sehr schön, wie du eben früher nie zu viel, nie zu laut, nie unfreundlich und dass du dann das wirklich auch ein bisschen als Ventil für dich entdeckt hast oder einfach eben zu sagen, was ist. Pflegst du das immer noch auf irgendeine Weise heute, obwohl das Buch ja schon länger geschrieben ist?
Ja, ich glaube, also ich habe mir das so fest antrainiert. Es ist auch tatsächlich ein bisschen meine Art und ich erlebe das auch manchmal bei Lesungen, dass Menschen nachher sagen, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, ich hatte gehofft, dass du jetzt ein bisschen wütender bist. Bin ich immer noch nicht. Ja, ich glaube, ich pflege das immer noch, aber ich bin auch nicht mehr in denselben Räumen unterwegs. Also ich mache nicht mehr so viele Workshops. Ich arbeite oft mit Teams zusammen, die selber sich sehr, sehr gut mit dem Thema auseinandergesetzt haben und auskennen. Und darum muss ich das auch gar nicht mehr so oft, diese Maske aufhaben.
Ja, wir als im Square verstehen uns auch als Ort von neuen Lernformen. Wir versuchen eben da nicht nur Frontalunterricht zu machen. Und ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie du so in deinen Workshops vorgehst, was da bei dir funktioniert, was wir vielleicht dir auch ein bisschen abschauen könnten. Was hat den besten Lerneffekt? Wie muss man sich so einen Workshop bei dir vorstellen?
Also es gibt ja die Workshops und dann doziere ich ja auch beispielsweise an der Uni Luzern ab und zu und dort versuche ich sehr oft diskutieren quasi beizubringen, also dass sich Leute, dass sie, weil es gibt ja ganz viel Wissen ist ja jetzt da und die Frage ist, wie gehen wir damit um und wie sprechen wir miteinander über Wissen, das vorhanden ist und also wirklich diese Methode probieren, Menschen ins Gespräch zu bringen und dann wirklich nicht auszuweichen im Gespräch, sondern wirklich darauf bestehen, dass gesprochen wird, weil ich glaube, das ist was, das sehr wichtig ist und das auch gut funktioniert. Dann sonst, was im Workshop einfach immer wichtig ist, ist quasi die Menschen in dein Boot zu holen. Also wie du es vielleicht auch zu Beginn beschrieben hast, wir wollen alle nicht Teil dieser Menge sein, die eben Schlechtes tut oder die eben Dinge macht oder sagt, die nicht getan werden sollen, nicht gesagt werden sollen. Und darum geht es ein bisschen darum, die Befindlichkeit zu finden oder den eigenen Schmerz zu erkennen dieser Personen und sie dann dort abzuholen. Also was beschäftigt diese Menschen und wie können wir das verwenden für oder in positive Kraft quasi, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber wie können wir das umwandeln in was das eben dann auch was bringt oder einen Lerneffekt
Was Produktives
erzielt. Genau,
auch.
Genau.
Ja, Tim, diese Diskussionen und das Aufeinanderprallen, das wäre ja eigentlich ganz in deinem Sinn, oder? Du versuchst das auch in deinen Kursen.
Nee, absolut nein. Die Reibung, glaube ich, ist schon extrem wichtig. Wobei natürlich meine Frage dann ist, wie gehst du damit um, dass du die Diskussion förderst und gleichzeitig eventuell auf Stimmen kommst, wo man, ja, wie sagt man, Positionen, die man vielleicht dann auch nicht in der Extreme haben wollte, sage ich einmal. Oder wo ist da die Grenze? Also das ist ein bisschen für mich die Frage.
Ja, also ich mache es oft so, dass es, also kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an, aber wenn ich Studierende habe, dann arbeiten wir natürlich mit Literatur, die besteht und die ich auch ausgesucht habe und das Argumentieren muss dann sich auch auf diese Literatur beziehen. Also es geht nicht einfach um einen Meinungsaustausch, sondern wirklich um das Erarbeiten von Texten und Wissen und dann eben das Argumentieren innerhalb dieser Grenzen und das hilft eigentlich recht gut. Also dass selbst wenn Menschen jetzt Ansichten haben, die die nicht so gewollt sind und die ich nicht unbedingt möchte, dass sie es halt eben schaffen müssen, so zu argumentieren, dass es belegbar ist. Mhm. Und das führt dann eben zu dieser Reibung oft. Also die diskutieren dann oft auch zusammen und das funktioniert aber wirklich recht gut. Also das motiviert auch, ist auch ein bisschen ein Spiel.
Und wie ist der Diskurs gerade bei den Studierenden in den Workshops?
Also ganz ehrlich, im Vergleich noch zu 5 Jahren sind viele sehr informiert, was das Thema Rassismus oder grundsätzlich Diskriminierungsformen betrifft und können auch wirklich schon sehr gut argumentieren und bringen auch sehr viel mit. Also da bin ich manchmal auch gefordert. Also die schreiben sich natürlich auch ein, weil sie sich dafür interessieren. Und sie sind aber auch sehr oft wütend und ein bisschen erschöpft. Also sie kommen schon ein bisschen wütend rein. Und das ist dann eben meine Frage, also was können wir machen mit dieser Wut, sodass sie euch auch weiterbringt und dass sie uns als Gesellschaft langfristig weiterbringen kann. Mhm.
Und das kannst du dann runtertemperieren oder gehen sie dann weniger wütend raus oder irgendwie befruchtet?
Ich hoffe es. Aber es gibt natürlich, also wenn es jetzt mehrere Seminartermine sind, dann kommen sie auch oft nach Wochen zurück und sagen, ich hatte jetzt eine heftige Diskussion zu Hause und da wusste ich nicht genau, was ich jetzt machen soll und dann diskutieren wir das zusammen. Also was, ich glaube, mein Ziel ist es wirklich, den Dialog zu erschaffen. Also wie können wir argumentieren, gerade in Zeiten, in denen so viel unterschiedliches Wissen zusammenprallt.
Ja, da hätte ich echt gerne einen Tipp von dir, wie reagieren. Wir hatten vor ein paar Tagen hier eine Situation, eine Veranstaltung im Square, wo es um eine geisteswissenschaftliche Arbeit ging und dann ist die Frage gekommen, ja, Herr Autor, und wie halten Sie es denn mit den Frauen und mit nicht-westlichen Konzepten in Ihrem Buch? Sie habe das Gefühl, die kommen da nicht vor. Mhm. Und er war dann ziemlich pikiert, und hat gesagt, Augen gerollt und gesagt, ach, das ist jetzt wieder diese Standardsituation. Ich weiß nicht, offenbar passiert das öfters im universitären Betrieb. Jedenfalls hat er mit den Augen gerollt und hat zurückgegeben, ja, er fände diese Frage einfach nur faul, wenn man immer mit dieser Frage komme als erstes, ohne irgendwie überhaupt mal sich damit auseinanderzusetzen. Und er hätte ja irgendwie von 12 zitierten Personen wären ja 5 Frauen, irgendwie sowas. Und ich bin da so da gesessen und ich habe gedacht, was sage ich so jemandem? Mhm. Weil ich kann ja schon verstehen, dass er sich vielleicht ermüdet, dass ihn diese Diskussion ermüdet, aber die Frage ist berechtigt und sie ist wichtig und sie sollte gestellt werden. Mhm. Was hättest du ihm geantwortet?
Also ich weiß nicht, welche Position ich dann gehabt hätte, aber ich denke, also erstens ist es keine konkrete Antwort auf die Frage und es ist ja auch sein Job, auch wenn die Frage immer wieder kommt, es ist dann sein Job, diese Fragen auch beantworten zu können und vielleicht auch darüber hinaus eben nicht eine solche faule Antwort zu liefern, sondern sich damit auseinanderzusetzen, warum kommt die und ist sie berechtigt, also auch wenn jetzt 5 davon zitierte Frauen sind, dann mit diesen westlichen Ansätzen, dieser Teil wäre ja noch nicht beantwortet. Und was aber vielleicht die Fragen der Person ergänzen könnte, ist eine konkrete Forderung oder eine konkrete Theorie, die eben nicht mit einfließt, die vielleicht wichtig wäre, wenn sie sich mit dem Werk von ihm, ich weiß nicht, von wem wir reden, aber auseinandergesetzt hat. Also ja. Dass dort, ja, dass vielleicht... Ja, ich probiere eigentlich immer eher die eben die Fragen stellen oder kritisch sind, mit zu begleiten, sodass diese Fragen eben wirklich sehr fest sind oder nicht einfach so umgekehrt werden können. Aber ja, die Antwort ist natürlich daneben.
Ja, vielleicht auch seine Antwort war faul und nicht die Frage.
Genau, ja. Und er hatte wahrscheinlich einfach keine Lust, aber ist ja auch, also ich stelle mir jetzt so vor, mein Leben ist vielleicht kürzer, aber ich beantworte seit Jahren dieselben Fragen. Und das ist vielleicht auch ein Privileg, dass es erst jetzt so ist, dass diese Standardfrage immer kommt.
Ja, und also ich habe schon irgendwie das Gefühl, es gibt in letzter Zeit wieder so eine Ermüdung in gewissen Debatten, dass die Leute kommen und sagen dann, ah ja, jetzt habt ihr Schwarzen, ihr Frauen, ihr migrantischen Leute irgendwie jetzt mal genug geredet, jetzt soll es wieder irgendwie, immer kommt ihr mit diesem Thema, pipapo, und dann Titeln, Zeitungen, Wokeness ist tot und dann irgendwie so. Ich frage mich schon oft, ja, wie kann man eigentlich Leuten Lust machen, sich damit oder auch irgendwie lustvoll mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dass sie es nicht immer so als Pflicht empfinden. Also
ja, also Tatsache ist, dass gerade viele dieser Themen auch aktiv weggestrichen werden, also auch an Hochschulen. Und ich glaube, das Lustmachen ist sehr, sehr wichtig. Also, dass wir auch lernen, dass wir aufgrund von Diskriminierung eben nicht nur Negatives quasi erkennen oder sehen oder erfahren, sondern eben auch ganz viel Positives nicht erfahren, und dass wir versuchen, den Fokus darauf zu lenken. Also AutorInnen, die sehr spannend sind, die toll sind, die einfach nicht gelesen werden, weil sie weniger bekannt sind oder weniger zitiert werden, aber auch unterschiedliche Wissenserschaffung quasi darüber reden oder das auch fördern, und dass wir den Fokus auf dieses Positive legen und vielleicht auch von der Individualkritik ein bisschen wegkommen. Also ich glaube, dass das ständige Kritisieren an Individuen ist tatsächlich ermüdend, und habe ich das Gefühl, ist notwendig, aber ich glaube, der Fokus ist ein bisschen an der falschen Stelle.
Also zum Beispiel, wenn jemand kommt und dich fragt, woher kommst du? Ja, woher kommst du denn wirklich? Dass nicht der erste Reflex ist, du Double, sondern dass man wie so diesen Reflex versucht zu unterbinden und denkt, ja, so böse war es vielleicht gar nicht gemeint. Oder
nein,
was?
Nicht unbedingt. Also, es ist natürlich war es wahrscheinlich nicht böse gemeint, was aber nicht heißt, dass es nicht rassistisch ist.
Ja.
Aber ich glaube, ich möchte jetzt nicht sagen, einmal darüber hinwegsehen, weil es sind wichtige Themen, aber es sind eben nicht die großen Themen. Also es sind auch, dass beispielsweise, es gab ja diese Zeit, in der sich Menschen immer zuerst 5 Minuten entschuldigt haben für ihre soziale Position, also für all ihre Privilegien, die sie haben. Und dieser Standpunkt, also zu wissen, wo wir uns befinden in der Gesellschaft, ist wichtig. Aber ich glaube, das Thema, das danach folgt, ist wichtiger. Und dort den Fokus einfach auf das Thema selber legen und nicht in diese Entschuldigungshaltung kommen. Weil es führt eben doch dazu, dass viele Menschen sich gar nicht mehr äußern, und darüber mache ich mir eigentlich gerade mehr Sorgen.
Ja, ja. Wir versuchen auch immer oft, hier Themen oder auch Leute anzupacken, wo man eben wirklich die Diskussionen noch führen kann. Mhm. Aber es ist wirklich teilweise schwer, dann so mal einen richtigen Clash oder ein richtiges Streitgespräch aufzubauen, weil man wirklich, eigentlich leben wir ja in einer Zeit, wo alles gesagt werden kann und darf, ja, zum Glück auch. Mhm. Mit dem Gegenwind muss man dann vielleicht rechnen.
Genau.
Ja, aber es ist schon schwierig, Diskussionen so auch Lust haben auf Streitgespräche.
Ja, ich glaube auch, dass es schwierig ist und dass es sehr oft eben auf Individualebene kommt. Also dass sehr oft persönliche Angriffe gemacht werden, ohne dass wirklich gelernt wird, wie können wir diskutieren.
Aber das finde ich zum Beispiel, also ich bin ja aufgewachsen als Kind von 68er, aus der 68er Generation, und dort haben die miteinander gestritten. Die haben sich, also meine Eltern und die Freunde meiner Eltern, die haben sich auch, da war immer auch ein persönlicher Angriff dabei. Aber irgendwie habe ich so eine Erinnerung als Kind, die haben danach zusammen Bier getrunken oder was auch immer gemacht. Aber das ist ganz komisch. Das gehörte auch mit zur Streitkultur. So bin ich als Kleiner aufgewachsen. Dass ich meine, ja, die haben und du und und danach saßen die um den Tisch herum und haben dann noch die Flasche Wein getrunken und so. Es war dann auch ein bisschen, also auch ein bisschen komisch auf der anderen Seite. Aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, aber mit Lust und Laune war man dabei und trotzdem danach. Und das ist, finde ich, ist total verloren gegangen. Also ich fände es eigentlich sogar, ich finde es im Rahmen des Streitgesprächs, fände ich es eigentlich völlig in Ordnung, wenn man ja jetzt nicht privat wird, aber persönlich. Mhm. Also dieser Unterschied zwischen privat und persönlich, ja, finde ich da unglaublich wichtig. Und irgendwie ist in unserer Gesellschaft im Moment so, dass alles Persönliche ist gleich privat. Mhm. Also wenn man das, wenn man damit anders umgehen könnte, dann könnte man auch anders streiten. Also ich finde das schwierig, so das auch rauszuholen. Weil wenn ich das ganz rausnehme, das Persönliche, dann bleibt es trotzdem natürlich eine akademische oder eine theoretische Diskussion, mhm, am Ende. Und die hat lang nicht die Energie von so einem echten Streitgespräch.
Ja, ich sehe das, wobei ich natürlich finde, dass das Private unbedingt auch mit rein muss, weil das ja eben sehr oft auch politisch und strukturell, ja, ist. Mhm. Und ich glaube, aber wenn ich sage persönlich, dann denke ich eher, dass eben vielleicht auch nicht einfach nicht oberflächlich persönlich, sondern dass halt wirklich gelernt wird, wie können wir argumentieren, so dass eine Diskussion auch eine Diskussion sein kann und nicht einfach ein Anwerfen von schlechter Laune, jetzt ganz platt gesagt. Aber ich glaube auch, dass es etwas sehr Unschweizerisches ist, zu diskutieren und Streitgespräche zu führen. Und ich finde, das ist auch ein bisschen gefährlich. Also dieses Harmoniesuchende führt eben dazu, dass wir oft lieber nicht darüber sprechen oder davon ausgehen, dass wir sowieso derselben Meinung sind. Und wir merken dann in der nächsten Abstimmung, dass wir das eben nicht sind und dass das eben vielleicht eher mal gestritten hätte sollen, dass wir vielleicht mal hätten streiten sollen, um zu erfahren, welche Gedanken sind überhaupt da.
Ich würde sagen, das ist jetzt eher eine Deutschschweizer Eigenheit, oder? In anderen Landesteilen ist die Konfliktvermeidung nicht so akut.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es ist sehr deutschschweizerisch, dieses Harmoniebedürfnis aufrechtzuerhalten. Oder er hat ja auch mit dem Neutralitätsgedanken zu tun.
Ja, aber das ist nicht die Ausrede, nicht den Streit führen zu müssen.
Genau. Ja.
Wie erlebst du das jetzt im universitären Kontext? Hast du das Gefühl, dort ist es eher ausgeprägter, dass man eben auch mal den Konflikt aktiv auch sucht? Oder ist es?
Ja, ich habe ehrlich gesagt schon das Gefühl, ich bin jetzt am IZFG, also das Interdisziplinäre Zentrum für Geschlechterforschung, und dort haben wir natürlich, das ist ein sehr kritisch denkendes Institut, und es wird dort auch wirklich sehr viel diskutiert und angeprangert, und ich glaube, und ich erfahre jetzt natürlich auch intern mehr, dass es verschiedene Fakultäten und verschiedene Ansichten und verschiedene Menschen gibt, und ich glaube, es werden schon Auseinandersetzungen auch gesucht, und es ist natürlich auch immer sehr schwierig, strukturell, also wer entscheidet, wer kann wann was sagen, und ich habe jetzt aber auch gleich ein Interview geführt mit Anukriti Dixit, eine Indian Scholar, die in Bern ist, und sie hat sehr fest darüber gesprochen, dass eben auch unsere Proteste eigentlich sehr harmlos sind oder sehr einfach verlaufen oder eben hauptsächlich durch eine kleine Nebenstraße gegangen wird und dann Bier getrunken wird. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber dass eben dieses Streite oder dieses Pulsierende ein bisschen fehlt.
Ja, es hat schon was. Also zumindest in St. Gallen sind die Demos auch eher Familienfeste. So 1. Mai ist immer sehr lieb.
Ja, ja, und ich finde es ja eigentlich auch schön, aber es stimmt schon, wenn wir Forderungen haben, müssen wir die vielleicht manchmal auch ein bisschen lauter
stellen. Ja, vor allem, also ich kann es jetzt nur aus feministischer Perspektive sagen, wir haben halt noch nie was bekommen, wenn wir nett gefragt haben. Also,
leider nein.
Ja, das ist schon, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da was verpasst, aber...
Ja, nein, ich glaube, es ist ja auch Teil dieser Kultur des, wie heißt es, we are the world, also alle, wir denken alle gleich und wir wollen alle das Gleiche, und so wird eigentlich Oppression auch flach gehalten, also das möglichst niemand soll sich aufregen, und ich glaube, wir müssen eigentlich wütender sein, und das ist auch das, was ich im Buch versuche zu werden, wütender.
Was ich auch sehr cool fand an deinem Buch, du hast immer wieder kulturelle, popkulturelle Referenzen gezogen und das so angeschaut. In meiner Wahrnehmung kamen so in den letzten 10, 15 Jahren sehr viele, sagen wir mal, Publikationen, Produkte auf den Markt, die eben nicht mehr rein westlich weiß konnotiert waren. Wie siehst du das? Wie groß ist der Einfluss? Haben sie wirklich Dinge verändern können oder ist es halt auch einfach eine Geldmaschine, weil Black Panther super Kasse gemacht hat?
Ich glaube, es ist sicher beides. Also es hat eine große Öffnung gegeben in der Popkultur, aber es ist natürlich auch immer eine Machtfrage. Also wer macht Geld damit und sind es dann nur Einzelne oder sind es wirklich ganze Reihen von Menschen, die gefördert werden? Ich glaube, was ich einfach sagen kann oder spüre, ist, dass Jugendliche oder junge Menschen heute viel, viel mehr auch Diversität zu sehen kriegen oder hören kriegen. Aber natürlich, die Machtstrukturen haben sich nicht wirklich verändert. Das hat sich einfach verschoben.
Also die Entscheidungsträgerinnen oder Gatekeeper, genau, sind nach wie vor nicht sehr divers.
Sind nach wie vor nicht divers und die Ausbeutung findet nach wie vor statt natürlich. Und es wird halt sehr oft, eben wie du sagst, als Geldmaschine betrachtet.
Tim, du kommst auch aus der Theaterszene. Wie würdest du den Zustand der Diversität in der Theaterszene jetzt im deutschsprachigen Raum beurteilen?
Gut, ich bin jetzt auch bestimmt nicht der absolute Fachmann dafür, aber so ein bisschen so vom Abseits aus gesehen würde ich sagen, es hat sich schon was getan in den letzten, gerade in der Kultur, allgemein der Kulturszene. Es ist, was wirklich schade ist, oft ist, und aber nachvollziehbar ist, dass es schon letztlich auch Verteilungskämpfe sind. Also leider hat man über die Sache selbst ist manchmal verloren gegangen, wo es dann sehr schnell letztlich um Verteilungskämpfe geht oder ging. Also wer ist eben dann der nächste Intendant? Wer ist derjenige, der dann das, wer hat dann die Möglichkeit dort zu bestimmen oder auch im positiven Sinn kreativ zu sein. Wer kann dann entscheiden und so. Und dann gehen manchmal, dann das läuft so unterschwellig mit und dann sind beide Diskussionen eigentlich verwaschen. Weil man, natürlich müsste man darüber auch reden, finde ich. Über die Verteilungskämpfe müsste man reden. Man muss aber über das andere sollte man auch reden. Und dann vermischt sich das in so ein, also das sozusagen, das ist immer mein Problem gewesen. Dann vermischt sich das in so eine große, so ein großes, ja, so eine, aus einer Mischung aus Befindlichkeiten, Macht, Existenzängste natürlich auch, ganz klar, die man auch ernst nehmen muss auch. Und es ist aber leider so, dass dann die Diskussionen, finde ich, dann oft nicht wirklich mir zu wenig produktiv waren oder auch sehr oft sehr selbstreferenziell sind. Das muss man auch sagen. Also es ist oft so, so sehe ich es ein bisschen in der Kulturszene, anstatt zusammenzukommen, gibt es eher viele verschiedene Bubbles, sage ich einmal so. Und dann treffen sich die Leute in der einen Bubble und die anderen treffen sich in der anderen Bubble. Und so hat man sozusagen die Diskussion gelöst, indem alle in bestimmten Bubbles sind. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, doch ich hoffe, es hören uns auch vielleicht Betroffene von Diskriminierung zu. Ich habe deinen Ansatz mit der Heilung am Schluss des Buches sehr schön gefunden und würde dich vielleicht zum Schluss noch bitten, hast du vielleicht Tipps, was helfen kann, wo Vorbilder sind, wie man eben auch rauskommt aus diesem schlechten Gefühl?
Ja, ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ich hatte heute gerade ein Coaching mit einer Person, die von Rassismus betroffen ist und mir ist einfach aufgefallen, dass sie während der ganzen Zeit versucht hat, Erklärungen dafür zu finden, warum ihr das passiert. Und Rassismus war wie nie eine Erklärung dafür. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, also sich bewusst zu werden, dass es eben diese strukturellen Diskriminierungsformen gibt und dass es nicht Eigenversagen ist. Und das klingt sehr einfach, aber ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, zu verstehen, dass diese Strukturen das machen und dafür sorgen, dass es keine Beförderung gibt oder dass man nicht gleich wahrgenommen wird wie vielleicht die Mitmenschen. Und dort hilft es halt einfach, dazu zu lernen, was aber nicht immer sehr, nicht nur schön ist natürlich, weil wir auch sehen, was eben alles schief geht, aber mir hat das zumindest sehr viel geholfen. Also zu lernen, wie funktionieren die Strukturen, was sind diese Diskriminierungen. Und dann aber auch ganz, ganz wichtig, Joy, also einfach Spaß haben, sich Dinge anziehen, die gut tun und sich mit Menschen treffen, die ähnliche Erfahrungen machen, wenn das geht, sich vernetzen. Das ist heute einfacher als noch vor ein paar Jahren, aber das hilft auf jeden Fall.
was kann man institutionell tun, um nochmals zurückzukommen in den universitären Kontext, um wirklich auch ein Umfeld zu schaffen, das für alle nicht nur erträglich, sondern inspirierend ist?
Eben, wir starten jetzt nächste Woche einen neuen Podcast, der heißt Missing Chapters und stellt sich genau eben diesen Fragen, was können Institutionen tun, damit Rassismus angegangen werden kann. Das Wichtigste ist auf jeden Fall Platz schaffen, Strukturen hinterfragen und die Menschen, die in den Institutionen tätig sind oder eben auch außerhalb sind, also die eben gar keinen Eingang finden, denen auch zuzuhören und zu schauen, dass das aktiv umgewälzt wird. Also direkt Betroffene, es gibt ja auch Vereine, ich glaube St. Gallen hat auch Studierendenvereine, die sich gegen Rassismus einsetzen und diese Menschen unterstützen und Platz schaffen, weil das sind Zusatzbelastungen, Zusatzaufgaben, die eben zum sonstigen Lernen dazukommen.
Und ich meine, Fachstellen und Vereine und so ist ja alles schön und gut. Wie erreicht man die, die ganz oben drin sitzen, die Gatekeeper und die EntscheidungsträgerInnen, die ja immer das Gefühl haben, ich brauche keine Weiterbildung?
Ich hoffe, dass sie uns zuhören. Ja, also direkt angehen, wenn Menschen Nähe haben zu diesen Positionen. Aber das ist natürlich ein riesiges Problem. Also das ist dasselbe wie in der Popkultur. Die EntscheidungsträgerInnen werden meistens nicht wirklich konfrontiert mit diesen Themen.
Ja, dann hoffen wir, wenn Sie mal eine freie Minute haben, dass Sie dein Buch lesen, Was ich dir nicht sage. Danke vielmals, Anja Glover, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, Dankeschön.
Danke auch.